fundamental.
Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!
Hallo und willkommen zurück bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder am Start. Einmal ich, Lino und vor allen Dingen auch Len Werle. Was geht?
Hi, ich grüße dich. Schönen Sonntag.
Yes, wir kriegen es am Sonntag diesmal hin. Wie gesagt, ne, wir flipfloppen da ab und zu, was die Tage angeht. Aber trotzdem kriegt ihr uns auf die Ohren. Und zwar diesmal auch mit einem, meiner Meinung nach, spannenden Thema. Weil Absolut. Theoretisch kontrovers diskutierbar. Wir werden sehen, ob es dazu kommt. Aber es gibt auf jeden Fall viele Kandidaten und wir sprechen über All-NBA, wo es ja natürlich immer drei Teams zu vergeben gibt. Aber dieses Jahr sind ja natürlich ein paar besondere Bedingungen am Start. Erstens mit dieser magischen 65-Spiele-Grenze, ja, die natürlich im Auge behalten werden muss. Und dann auch noch zusätzlich die Tatsache, dass wir mittlerweile keine Positionsgruppen oder Positionen mehr haben, was das angeht. Also früher war es ja, lass mich nichts Falsches sagen, zwei Guards, zwei Forwards und ein Center, richtig? Bei All-NBA.
Yes, Sir. Komplett richtig.
Und jetzt haben wir eigentlich nur noch theoretisch, was ich ganz spannend finde, die 15 besten Spieler theoretisch diese Saison. Ja. Natürlich mit der Einschränkung, dass sie auch genug Spiele gemacht haben müssen. Aber ansonsten, ja, macht es doch dann besonders Spaß, würde ich sagen, oder?
Ja, wobei ich muss sagen, dass ich glaube, dass ein Gros der Stimmberechtigten quasi sich immer noch so ein bisschen an diesem alten Konzept entlanghangeln, zumindest zwei Guards, drei Frontcourt-Player nutzen. Einfach so aus Macht der Gewohnheit, schätze ich. Also ich denke nicht alle, aber die meisten werden schon so ein bisschen nach diesem alten Konzept gucken. Aber ich bin Fan davon. Diese 65er-Grenze wird ja heiß diskutiert, weil es halt einfach ein Threshold ist, das gar nicht so einfach ist zu erreichen und es mittlerweile auch einige Opfer dieser Regel schon gibt.
Ja.
Aber ich glaube, du bist Fan des Ganzen, ne? Ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, dass man halt, ich finde, es ist diskutabel, man kann die Grenze vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen. Ich finde 65 ist schon recht hoch, aber 58 wäre so mein Ding, wenn ich es jetzt erfunden hätte. Aber ich finde, dass es eine Grenze gibt, schon auch in Ordnung. Dann ersparst du dir auch übrige Diskussionen, ob er jetzt genug hat oder nicht. Sondern es ist halt einfach geregelt und die Grenze musst du erreichen. Hast du ein Spiel weniger, bist du nicht eligible, hast du ein Spiel mehr oder genau die Grenze erreicht, darfst du. Aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, ich habe hier die Liste mit Stars, die quasi schon keine Chance mehr haben, reinzukommen, dass wir mal hören können, wer eigentlich auch ein bisschen verpasst. Da sind natürlich dann Spieler dabei wie Joel Embiid, Kyrie Irving, Bradley Beal, LaMelo Ball, Ja Morant, obviously, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, leider, weil bei ihm hätte man wahrscheinlich eine Diskussion haben können, und Kristaps Porzingis, das sind so die Namen, die wahrscheinlich am lautesten schallen, die halt keine Chance haben, eins dieser Teams zu erreichen, weil sie die 65 meistens relativ deutlich verpassen sogar.
Ja, ich würde bei den Kandidaten, die du jetzt genannt hast, auch Donovan Mitchell einerseits nennen und dann natürlich Joel Embiid, aber bei ihm konnte man sich natürlich jetzt mittlerweile mit der Tatsache abfinden, jetzt wo er die letzten Wochen schon so lange draußen ist. Aber Donovan Mitchell, hatte auf jeden Fall einen starken All-NBA-Case. Ist halt witzig, dass du dann nicht konkurrieren musst, unbedingt zwangsläufig gegen andere Guards, sondern einfach nur zusehen musst, dass du wirklich unter den Top 15 Spielern bist sozusagen. Und da kommt es natürlich dann auf die Definition desjenigen an, der das entscheidet, beziehungsweise wir machen es jetzt hier fiktiv. Aber ja, dann ist er automatisch schon raus und das erleichtert uns zumindest so ein bisschen die Sache. Könnte man zumindest argumentieren, aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem noch genügend Kandidaten, worauf wir auch noch kommen werden.
Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht nur 15 Spieler heute jeweils nennen, weil wir müssen auch über ein paar, die knapp vorbeischreddern, sprechen. Eventuell gleichen wir uns dahingehend auch ein bisschen aus, dass einer bei uns, also bei mir zum Beispiel, den Benefit of the Doubt bekommen hat und bei Lino ein anderer, der auf meiner Liste halt nicht auf den 15 steht. Ich finde es immer spannend, weil im Endeffekt, die Teams sind ja auch nicht jetzt nur fiktiv lustig, sondern wenn sie dann gewählt sind, halt auch für die Spieler relativ monetär entscheidend in vielen Verträgen und auch viele kommende Verträge vielmehr bauen ja darauf auf, dass halt quasi dieses Achievement mit einbezogen wird. Manche haben es als Incentive im Vertrag stehen. Andere haben halt durch eine All-NBA-Nominierung, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr Jaylen Brown, die Möglichkeit, einen sogenannten Supermax halt zu bekommen, was ohne dann eben nicht der Fall wäre. Und dann hast du halt schnell und gut mal 50, 60 Millionen dazu gepackt, was nicht schlecht ist, wenn wir ehrlich sind. Kannst du dich noch dran erinnern? Deswegen hat ja Jaylen Brown auch letztes Jahr sich mit einem handgeschriebenen Brief an allen Wählern persönlich bedankt.
Auch nicht schlecht.
Der hat, weil ich ein Freund von mir, der Yoav Modai, der covert die NBA für Sport 5, das ist der Sportsender in Israel, der die NBA überträgt. Und der war einer der Stimmberechtigten und der hat den Brief auch von Jaylen Brown bekommen und hat ihn natürlich schön geframed. Das ist schon was Cooles, wenn du dann auch das bekommst. Muss man echt sagen, fand ich eine ganz nette Geste. Weil er auch, ich meine, klar, für Brown geht es halt um 50, 60 Millionen. Ich habe gesagt, hätte er dir lieber mal ein paar hunderttausend geschickt oder so.
Ja, könnte man auch argumentieren, definitiv. Aber ja, würde ich auch was sagen, ja, für 50, 60 Millionen extra, da kann man sich schon mal einen Nachmittag hinsetzen und vielleicht ein paar schon vorgeschriebene Texte signieren oder sowas. Ne?
Ich würde mich ein Jahr jeden Nachmittag hinsetzen.
Theoretisch, ne?
Du machst das heißt theoretisch? Das ist halt ein Jahr dann dein Job und du hast 50 Millionen dafür. Und dann musst du in deinem Leben nie wieder was machen. Und deine Familie auch nicht. Das ist ein fairer Tausch.
Denke ich auch.
Ein fairer Tausch.
Yes. Ansonsten, könnte da eigentlich fast reingehen, oder?
Würde ich auch sagen. Lass direkt mal anfangen. Und ich würde auch anders, wie wir es mal machen, dass halt dann MVP am Schluss ist, würde ich diesmal trotzdem zuerst das All-NBA-First-Team, weil die Spannung nimmst du natürlich weg, wenn du das zum Schluss hast, weil eh jeder weiß, dass dann Name XY noch fehlt. Von daher ist, glaube ich, der Spannungsaufbau hier andersrum höher.
Ja, ich glaube, die Top 4 sollten relativ in Stein gemeißelt sein, oder? Ja, mit einem Jokic, mit Shay, mit Giannis und mit Luka Doncic.
Ja.
Dann stellt sich eigentlich fast nur die Frage, wen haben wir vielleicht als fünften Pick?
Aber ja, und ich glaube, auch da sind wir einheitlich.
Wahrscheinlich schon, ne? Aber über die Top 4, ich meine, zwei, drei davon, ja, drei letztendlich sind quasi gar nicht zu diskutieren. Und dann Luka ist halt höchstens so, dass die Dallas Mavericks eben auf Nummer 8 sind in der Conference und man da vielleicht den Case machen kann, okay, für ein All-NBA First Team hätte man da gern irgendwie noch ein bisschen eine höhere Platzierung, aber dann schaust du auch schnell auf die Statistiken eben, die halt wirklich absurd sind mit 34 Punkten im Schnitt und fast einem Triple-Double sozusagen, was die anderen beiden Hauptstatistiken angeht und dann denkst du dir auch, okay, überhaupt der Erfolg der Mavericks steht und fällt halt mit Luka und sie haben ja in letzter Zeit auch ganz gute Siege dabei gehabt und sind zum Beispiel 7-3 in den letzten 10 Spielen, also auch was so den Recency Bias angeht, ist er da, glaube ich, auch ganz gut vertreten. Und alleine schon von hinten wird es, glaube ich, schwierig, da für jemand anderen im ersten Team jetzt zu argumentieren, oder?
Für mich gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Also das ist für mich ein Lock, wie er im Buche steht. Ich hab das erste Team zumindest auch nach Wichtigkeit für mich gerankt und da ist er bei mir auf Platz 3 sogar. Hm. Also ich habe bei mir stehen Jokic, Shay, Luka, Giannis als meine Top 4. Und die sind für mich auch undebatable. Also die müssen eigentlich auf jeder Liste, wenn jemand abstimmt, auf jeder All-NBA-First-Team-Liste vorkommen. Sonst verstehe ich den Glauben nicht. Verliere ich den Glauben, so sagt man. Ja. Aber die Nummer 5 würde mich jetzt mal interessieren, für wen du dich entschieden hast. Und dann gucken wir mal, ob's, wie ich ahne, gleich sein wird bei mir.
Ja, dann doch mit dem besten Spieler des besten Teams der NBA und zwar mit Abstand, was die Teamkonstellation angeht. Die Celtics, die jetzt auch schon wieder zum Standpunkt der Aufnahme hier 9 Siege hintereinander gefeiert haben und einfach der Konkurrenz enteilen und Tatum, der jetzt keineswegs eine schlechte Saison hat, höchstens halt vielleicht ein paar Durchhänger in einigen der absoluten Marquee-Spiele, aber ansonsten halt trotzdem noch mit 27 und 8, was so seine Standardstatistiken sind und wie gesagt bei einem absolut brutalen Team.
Ja, gehe ich mit. Ich habe auch Kevin Durant dort stehen. Freudsche Versprecher.
Hey, das wäre es jetzt auch.
Wäre auch eine Option gewesen, aber ich habe natürlich Jason Tatum dort stehen. Okay. War echt falsch. Also ich finde auch, Jason Tatum hat es verdient, so wie du gesagt hast, der beste Spieler des besten Teams. Und es ist ja nicht so, dass er nicht auch ohne dieses Staple bestes Team zu sein, nicht auch eine Consideration für das First Team alleine deshalb schon für seine Leistung verdient hätte. Und plus eben halt dieses First Team oder die First Team NBA mit dem Zusatz, er spielt beim besten Team der Liga und führt das an, ist es für mich eigentlich auch mehr als nur die Edge, die er dann halt gegenüber jemanden wie zum Beispiel, den ich gerade falsch genannt habe, Kevin Durant hat. Tatum spielt auf jeden Fall eine gute Saison. Vielleicht nicht besser als letzte.
Nee.
Aber muss er auch gar nicht, weil das Team ja noch besser geworden ist. Das heißt, irgendwie musst du ja auch ein bisschen gucken, dass das Team funktioniert. Und das funktioniert. Und wenn du halt noch einen Porzingis hast, der halt dann offensiv auch Touches bekommt oder zumindest den Ball, dann ist es ja auch klar, dass du weniger involviert wirst als das Jahr zuvor, als dieser Spieler noch nicht da ist. Und deshalb, ich finde, Jason Tatum hat das absolut verdient. Wenn wir immer gucken, und gucken wir mal auf Advanced Stats an, da ist zum Beispiel jemand wie Kawhi Leonard auf jeden Fall ihm voraus. Wenn man schaut auf die Stats und auf vielleicht auch die Wichtigkeit vom Team, ist Kawhi wahrscheinlich der freundlichere Pick, aber ich finde halt trotzdem, alle Advanced Stats und Metrics aside, Wins zählen halt auch.
Ja, zählen unter anderem auch. Ja, ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen der Reverse Case von Luca vielleicht, weil Luca halt so ein Riesenteil der Offense wirklich carried, während Tatum das halt nicht unbedingt machen muss. Du fragst dich dann halt auch jeweils in der anderen Rolle, okay, Luca, könnte er so überhaupt so viel von der Offense sozusagen abgeben und da ein Teil von vielen Teilen sozusagen in der Offense sein, weiß man nicht. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch nicht Tatum in so einer Heavy-Usage-Rolle so gut aufgehen, weil vielleicht seine Übersicht da noch nicht ganz gut genug ist und der jetzt die Defense nicht so perfekt manipulieren kann, aber in so einem offensiven Konstrukt von Missoula, wo der Ball viel bewegt wird und du dann am Ende des Spiels vielleicht höchstens so ein bisschen Mismatch-Hunting machst und dann halt auch ein Matchup-Nightmare hast in Jason Tatum, der meistens zu lang ist für Gegenspieler, spätestens nach einem Switch oder so, da funktioniert das halt super. Deswegen ist es auch wieder schwierig, so ähnlich wie beim Rookie of the Year, wo wir es auch besprochen hatten, ist ja schwierig, irgendwie die beiden Rollen zu vergleichen, wenn sie halt einfach anders sind, auch eben aus Gründen. Aber klar, Luca hat halt einfach viel mehr auch auf den Schultern. Man weiß aber halt nicht, ob das Team erfolgtechnisch so erfolgsversprechend ist letztendlich. Ne? Wir hatten halt die Celtics, die natürlich ein more stacked Team sind, auch allein schon vom Personal und auch im Osten unterwegs sind und jetzt Jahr für Jahr jedes Mal mindestens im Halbfinale, wenn nicht im Finale sind. Und die Mavericks, die halt gefühlt in der Offense lange Zeit eher so eine One-Man-Show waren, überspitzt gesagt, und die halt einmal im Conference-Final war, aber ansonsten bisher noch nicht so weit gekommen sind.
Das stimmt. Und es ist, das muss man ja auch sagen, es ist ja kein MVP-Rennen, es ist ja ein All-NBA-Rennen. Aber wenn man das jetzt so vergleicht, muss man auch gucken, was würden die Celtics ohne Tatum spielen und was würden die Mavs ohne Luka spielen. Und ich bin halt sicher, dass die Mavs ohne Luka mit Portland und Utah oder was weiß ich um die Plätze kämpfen würden und die Celtics ohne Tatum halt trotzdem ein Top-3-Team im Osten wären. Und das ist auch höchstwahrscheinlich so, muss man fairerweise zugeben.
Ja, aber das ist dann halt auch ein Teambuilding-Ding, ne? Wo halt
das darf nicht gegen Tatum sprechen.
Nee, genau, hast recht.
Darf nicht gegen den Spieler sprechen. Garantiert nicht. No. Das wäre vermessen. Das wäre dann Quatsch zu sagen, nee, du spielst in einem guten Team. Du kannst gar nicht so gute Leistung haben. Nee, aber unabhängig davon muss man auch sagen, wenn man so jetzt allein die Diskussion führt, dass ein Spieler wie Jason Tatum, der beste Spieler bei dem mit Abstand besten Team der Liga ist, die wirklich komplett durch die reguläre Saison gerast sind. Dass das überhaupt eine Debatte ist, zeigt, was für einen brutalen Talentpool wir mittlerweile haben. Klar, wir wissen alle, es ist natürlich auch, die Stats sind ein bisschen bloated durch die Art und Weise, wie vor allem jetzt die ersten zwei Drittel der Saison gespielt wurden, officiated wurden und so weiter und so fort. Wir haben es zu Tode durchgekaut, machen wir jetzt hier nicht nochmal auf. Aber ist natürlich auch Teil der Lösung, warum so viele Spieler so übertrieben gut statistisch daherkommen, auch im Allzeitvergleich, ne, wenn du so guckst. Auf der anderen Seite ist es nun mal auch so, und da bin ich immer noch starke Verfechter, dass wir halt, je weiter wir uns weiterentwickeln als Sport, als Menschen, als Liga, mit Technik, mit Trainingsmethodik, mit Ernährung, mit allem, was dazugehört, dass halt auch die Spieler heute einfach individuell gesehen besser sind als vor 10, die vor 10 besser sind als 10 Jahre davor und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass Spieler X aus den 90ern, aus den 80ern, aus den 70ern heute nicht funktionieren würde oder schlecht wäre, weil die ja dann auch die gleiche Methodik hätten, die heute vorliegt. Aber es heißt nur, dass wir halt heute quasi more advanced sind, dass die Spieler schneller sind, dass die Spieler auch besser springen können, dass die Spieler athletischer sind, weil halt alles auch viel systematischer und individueller trainiert werden kann und gezielt eingewirkt wird. Und das ist halt auch der Grund, warum wir gerade so ein extremes Plus an übertrieben guten Spielern haben, weil die Entwicklung halt einfach ja auch viel professioneller einfach vonstatten geht. Und das vielleicht steht über allem. Und deshalb ist es auch absurd, eigentlich darauf, jetzt auf Tatum zurückzukommen, weil wenn wir ehrlich sind, und wir zurückblicken, wäre er wahrscheinlich in 95% aller All-NBA-Team-Diskussionen vergangener Jahre und Jahrzehnte einfach ein definitives Lock gewesen, über das man nicht mal anfangsweise hätte diskutieren müssen.
Ja, nee, genau. Wenn du dir halt die Statistiken zum Beispiel heranziehst pro Spiel, ne, da würde ich auch zustimmen. Ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn gesagt wird, anhand der individuellen Per-Game-Statistiken zum Beispiel, boah, die Liga ist ja so gut wie nie, wir haben so viele Spieler, die 27 plus machen, die 20 plus machen und so weiter, ne. Und da fehlt mir dann teilweise wirklich das, was du auch gerade gesagt hast, der Kontext letztendlich, ne. Das ist halt irgendwie in den 90ern deutlich schwieriger, kann man zumindest argumentieren, war halt diese 20 Punkte zu erreichen, beziehungsweise es halt einfach seltener passiert ist. Aber auch diese Tatsache oder dieser Fakt, Talent Level ist at an all-time high, stimmt halt auch einfach, weil du hattest halt vor 10, 15 Jahren, hattest du immer noch solche Reggie Evanses, kommt jetzt mal hier rein, weißt du, die solche Spezialisten, die halt auch nicht offensiv wirklich viel gemacht haben, sondern halt auch für meinetwegen defensiv oder offensiv Rebounding auf dem Feld waren oder so. Und heutzutage hast du das halt kaum noch. Klar, du hast halt vielleicht noch Run-and-Jump-Bigs teilweise, die auch eher eine limitierte Rolle haben, aber du hast halt alleine schon kaum Leute, die nicht sonderlich gute Passing, Dribbling oder halt Shooting vor allen Dingen auch Skills haben. Dementsprechend ist es halt schwierig zu verteidigen. Ja, dann kommen noch andere Sachen dazu. Wir haben ja auch Adam Silver gehabt, der gesagt hat, okay, das darf jetzt nicht ins Uferlose enden, sondern da muss vielleicht mal was gemacht werden und so. Aber genau, damit tue ich mich teilweise ein bisschen schwer. Aber insgesamt stimmt es halt schon, dass das Talentlevel in der Liga at an all-time high ist. Deswegen stimmt das auch. Ich tue mich halt nur ein bisschen schwer zu sagen, ah, okay, der macht 27 Punkte, der muss eigentlich auch ein Lock sein für All-NBA, ne? Das ist halt in der heutigen
das
Zeit,
wo es
halt
das viele davon Quatsch. Gibt,
das genau. ist halt schwierig, genau.
Da aber in Jason Tatum ist ja nicht, Tatum ist ja nicht einer, der jetzt 27 Punkte averaged und deshalb da reingehört, weißt du?
Nee, das genau, ist ja gilt das halt
ein anderes Beispiel. Nicht. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst.
Ja. Da gibt's und genug ich habe jetzt auch noch einen weiteren, hatte ich jetzt sozusagen, wo ich überlegt habe, und da bin ich tatsächlich auch bei Kawhi gelandet.
Ja, ich
einfach, weil ich auch geschaut habe, okay, Teamerfolg ist auch da, obwohl jetzt natürlich der Trend in letzter Zeit nicht unbedingt so für die Clippers spricht, weil die eher so ein bisschen am Staucheln sind, nachdem sie echt eine heiße Phase hatten. So in der, ja, im zweiten Drittel der Saison wahrscheinlich. Mhm. Aber dann hast du halt deine 24 Punkte im Schnitt, hat halt alleine schon 60 plus Spiele schon gemacht, was bemerkenswert ist bei ihm.
Das ist unglaublich.
Genau.
Hätte keiner gedacht vor der Saison, sind wir ehrlich.
Ja, und dann hast du auch die Effizienzwerte, die noch ein bisschen höher sind als bei Tatum beispielsweise. Zum Beispiel Effective Field Goal habe ich jetzt hier, was noch ein paar Prozentpunkte höher ist, wo die Zweier und die Dreier verrechnet werden. Aber dann hast du halt auch insgesamt ein bisschen weniger Produktivität einfach pro Spiel mit 24 Punkten pro Spiel versus 27 und eben wirklich nochmal einem großen Unterschied, was auch die Teambilanz angeht zwischen den Clippers und den Celtics. Und dann bin ich auch nicht da hingekommen, dass ich gesagt habe, okay, er hat wirklich einen ernsthaften Case, um über Tatum jetzt im ersten Team zu sein.
Ich habe lange überlegt, weil Kawhi auch bei mir der sechste quasi, der sixth man des First Teams war. bei mir war es dann auch der Team-Record, der quasi, weil für mich sind sie ziemlich equal, man kann es von zwei Seiten beleuchten und dann hat halt eben dieser erste Platz der NBA quasi das Zünglein an der Waage gespielt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie ich gesagt habe, gewinnen ist halt auch eine gute Statistik, die nicht so unwichtig ist im Basketball. Aber Kawhi ist halt noch bislang Kawhi in der Regular Season. Wir wissen alle, dass nächsten Monat da noch ein neuer Gang gefunden wird.
Ich bin mir auch nur sicher. Für alle Spiele, die so in der ersten Runde zum Beispiel stattfinden.
Ja,
und dass er dann nicht nur zwei der, weiß ich, sechs, sieben Spiele in der ersten Runde des Teams macht,
so
wie es jetzt in den letzten paar Jahren gewesen ist. Da aber jeweils überragt, aber zumindest diese Saison scheint ja alles sehr, sehr fit zu sein. Deswegen knock on wood, dass es auch weiterhin so ist, weil Playoff Kawhi will man sehr gerne sehen.
Ja, und er hat ja auch selber gesagt, die ganze Saison über, dass er halt quasi endlich wieder komplett gesund war, was eben in den Jahren zuvor nie ganz der Fall war. Auch von seinem individuellen Gefühl, also zusätzlich zur medizinischen Diagnose und zu all dem, was halt Trainer und Physios und Ärzte gesagt haben, ist halt auch, glaube ich, das eigene Vertrauen extrem wichtig. Und wenn man, glaube ich, kein Vertrauen in seinen eigenen Körper hat, gerade im Profisport, ob es jetzt Knie sind oder Ankles oder was auch immer, ist die Gefahr, sich zu verletzen, auch immer viel, viel höher, weil du vielleicht, das hört sich immer komisch an, aber wenn du bewusst passiver in Situationen reingehst, ist die Chance, dass dir was passiert, viel höher, als wenn du normal spielst. Das Das klingt dumm, aber...
Man muss schon vollkommenes Vertrauen halt in den eigenen Körper haben, ne? Dafür, dass man nicht
gerade in einem Sport wie Basketball, der dann quasi teilweise 1,5 Meter über dem Boden ist, ne, bei den Jungs.
Ja,
nee, und dieses Vertrauen hat er. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Playoff Kawhi wieder erleben werden. Es gibt auch immer wieder so Anzeichen, die man jetzt schon sieht. Neulich gab es diese eine geile Szene mit dem Steal und dem And-One. Da ist so wieder so dieser Kawhi, den ich sehen will. Weißt du, so Lockdown-Defense, vorne hungrig. Ich mag diesen Typen einfach. Und ich finde, er ist halt auch einfach, ohne Verletzung würden wir bei ihm über eine ganz andere Kategorie, über ein ganz anderes Tier sprechen, was er eigentlich jetzt ist mittlerweile oder wie er wahrgenommen wird. Weil er ist einfach vom Talent her einer der besten Spieler, die wir in diesem Jahrtausend hatten. Punkt aus. Und ich bin großer Fan, aber wie gesagt, das Zünglein an der Waage ist eben der Teamerfolg gewesen. Deshalb für mich Second Team, was vor der Saison, wie wir es gesagt hätten, mit der 65-Spiele-Marke, hätte ich bei Kawhi auch nicht gedacht, dass er da hinkommt.
Ja, hätte man nicht unbedingt denken können, ne? Bei ihm. Da hätte man gesagt, ah, okay, er scheitert wahrscheinlich echt daran, an dem Load-Management-Teil.
Genau.
Aber ja, wahrscheinlich spielt es ihm jetzt nicht so sehr in die Karten, auch jetzt für einen möglichen First-Team-Case, auch wenn es jetzt nicht das Wichtigste ist, dass die Clippers halt auch seit einem guten Monat eben eher so 500 Basketball spielen und jetzt nicht gerade so diesen Rückenwind haben, wo jetzt auch Voter vielleicht sagen, ah, okay, ja, die sind gerade so überragend unterwegs im Vergleich zu anderen Teams und auch Spielern, die vielleicht einen Late-Push machen, auch für einen dieser Spots, zu denen wir vielleicht noch kommen werden. Aber ja, an ihm liegt es wiederum auch nicht wirklich. Die sind halt vielleicht so ein bisschen am Coasten oder ja, kriegen es jetzt irgendwie nicht so hin, diesen maximalen Einsatz zu zeigen, den sie vielleicht zeitweise hingekriegt haben und diese Chemie auf den Platz zu bringen, den sie teilweise als Big Three zum Beispiel hatten. Aber trotzdem, ja, solider Second Team Case. Wer denn noch?
Würde ich auch sagen. Bei mir, ich habe ihn ja vorhin schon fälschlicherweise ins erste Team gelobt, Kevin Durant, der ist bei mir natürlich auch im All-Second-Team, also ohne, dass er da eine Chance gehabt hätte, groß auf das Erste zu kommen, aber der wäre für mich so in der Rangliste der, sagen wir mal, wie es halt ist, 15 besten Spieler der Saison, dann wahrscheinlich die 7.
Ah ja, das kommt hin. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich habe ihn auch so 7, 8 oder sowas insgesamt und auf jeden Fall einen Lock als Second-Team-Member, auch mit seinen schon über 60 Spielen. Wird er ja da auch die Marke reißen sozusagen. Und sonst, ja, es ist eine gewohnt überragende Saison, ne? Inklusive auch von der Dreierlinie, auch wenn er da vielleicht noch ein bisschen mehr theoretisch werfen könnte, weil er so ein guter Shooter ist. Aber ansonsten, warum sollte er es so oft, wenn er in der Midrange einfach easy immer hochsteigen kann und die Dinger verwandeln kann? Und at this point, ja, braucht man sich eigentlich über ihn, was das angeht, wenn er halt die Spiele gemacht hat, die man dafür braucht, nicht mehr großartig unterhalten.
Ich finde, ich meine, er hat jetzt so ein bisschen einen Tal gehabt die letzten paar Wochen, war nicht ganz so gut wie davor, aber jetzt steigert er sich auch wieder. Und davor war er auch absurd gut. Ich finde, diese Saison, was mir besonders gut gefällt, also ich bin ja eh großer KD-Fan, aber ich finde, diese Saison ist er auch extrem versierter und aufmerksamer, sag ich mal, und aktiver wissentlich in der Verteidigung. Also er spielt mehr Verteidigung und gibt sich mehr Mühe in der Defensive. Und das finde ich bei ihm bewundernswert, diese Saison. Ich meine, er war jetzt nie ein Elite-Defender, aber er war auch nie ein schlechter, wobei schon, ne? Aber er war jetzt nie ein schlechter Defender. Manchmal hat er halt dann auch so Phasen, wo er nicht wirklich viel verteidigt hat. Regular Season plus bla bla bla, ist alles in Ordnung, muss er auch nicht. Wer vorne so spielt, muss er auch nicht verteidigen, theoretisch. Aber diese Saison verteidigt er auch echt gut.
Und, ja, er hat halt die Länge, ne? Und dann ist nur die Frage, ob er sozusagen den Einsatzmodus im Ende des Feldes wirklich sehr viel aktiviert und dann spielen sie ja auch öfters mal ein bisschen kleiner. Jetzt auch, wenn sie jetzt Royce O'Neal dazu gekriegt haben und so. Und Nurkic jetzt nicht unbedingt die Spiele close. Und dann ist ja KD auch defensiv nominell öfters mal die 5. Muss dann halt auch irgendwelche Helpside-Verantwortlichkeiten regeln und so. Und das kann er schon machen, wenn er halt locked in ist dort. Und das kann er jetzt auch nicht über eine 82-Spiele-Saison dauernd sein. Und ja, ich würde es ihm auch gar nicht zuschreiben, dass die Suns halt zwischendurch auch am Struggeln sind. Immerhin jetzt noch über dem Play-in-Strich sozusagen.
Leider.
Derzeit zumindest.
Das macht meinen Wunsch-Play-ins kaputt gerade.
Stimmt, sonst hätten wir echt die Traum-Play-ins. Aber die Kings, die sind da gerade ein bisschen reingerutscht. Aber ja, wird weiterhin spannend bleiben, was das angeht.
Aber, ja, und die Rockets, die seit unserer letzten Aufnahme nicht daran gedacht haben, zu verlieren.
Tatsächlich nicht. 8 hintereinander oder was? Oder 9 hintereinander?
Ja, 8, glaube ich jetzt.
Das ist schon wild. Ja, die machen wirklich diesen Late-Push.
Also bis zu den Warriors fehlt nicht mehr viel.
Ja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Aber nicht schlecht. Und Jalen Green plötzlich a changed man.
Ja, und das Ganze ohne Alperen Şengün.
Ja, was soll da erstmal passieren, wenn er wieder am Start ist? Nee, aber ich denke, wir sind uns einig, ne? KD, Second Team, ja, sollte schon noch drin sein, trotz teilweise strugglenden Phoenix Suns, die aber halt auch sehr top-heavy konstruiert sind. Und wenn er halt die Big Three selten zusammenspielt und sich nie einspielen kann, dann kommt teilweise sowas bei raus.
Ist so. Jetzt bin ich gespannt, jetzt darfst du wieder einen ins Rennen werfen aus deinem Second Team. Wir haben ja beide noch drei Spieler, die da stehen. Ich bin mal gespannt, ob das weiterhin so ist oder ob wir jetzt ein bisschen Unterschiede haben.
Ich habe auch einen Spieler, wo man auch vielleicht hätte denken können, das mit den 65 Spielen, erfahrungsgemäß, kann vielleicht schwierig werden bei ihm. Und das ist ein Big Man, der bei den Lakers unterwegs ist. Anthony Davis ist es.
Ja, ist wahr.
Ich habe halt einfach drauf geschaut. Klar, du weißt, er gibt dir Elite Rim Protection in der Defense. Dann gibt er dir offensiv aber halt auch 24 und 12 Rebounds zum Beispiel. Also spielt schon eine ziemlich überragende individuelle Saison zumindest. Dann ist halt so die Sache, okay, er hat sich, er hat einen gewissen LeBron James noch dabei und trotzdem reicht es für die Lakers nicht, um außerhalb des unteren Play-Ins sozusagen zu sein. Was ist da das Problem? Wahrscheinlich, ja, teilweise auch Team-Building beziehungsweise die Konstruktion des Teams. Aber irgendwie würde man erwarten bei solchen überragenden Spielern und Saisons auch von den beiden, dass da eigentlich noch mehr im Westen ginge. Zugegebenermaßen halt auch in einem sehr kompetitiven Westen.
Sicherlich, ja. Aber irgendwie ist ja trotzdem, da bin ich voll und ganz bei dir, die Frage berechtigt. Weil wenn wir jetzt mal diese Bubble Championship Season out als Outlier nehmen für Anthony Davis' Karriere, ist es ja im Endeffekt in seiner ganzen Karriere schon so gewesen, auch bei New Orleans, dass er halt eher um die unteren Playoff-Plätze gekämpft hat, mittlerweile halt sind es die Play-Ins, als da Top-Seed-Ambitionen hegen konnte.
Ja.
Das ist sicherlich nicht immer nur auf ihn zurückzuführen. Du hast gerade schon gesagt, es ist ein Wunder, dass er die 65 erreicht. Das ist auch, glaube ich, der gesündeste Anthony Davis, den wir seit Jahren gesehen haben, was auch immer ein großes Fragezeichen und ein Problem seinerseits war und auch Teil der Lösung ist. Warum eben das teilweise dann halt nicht so ausging, wie man sich's vorgestellt hat. Aber irgendwie fehlt halt trotzdem immer irgendwas. Klar, man hat die Ausreden, die sind vielleicht auch gar keine Ausreden, weil es natürlich schon auch wieder extrem schlechtes Teambuilding ist. Aber wenn du halt, deshalb, um jetzt schon vorwegzunehmen, ich habe mir halt extrem schwer getan, zwei Lakers unter die 15 besten Spieler zu packen, wenn die Lakers halt nicht mal unter den 8 besten Teams im Westen sind. Das ist schon schwierig zu argumentieren. Und wenn du aber rein auf die Statistiken guckst und auf die individuellen Aspekte der beiden, weiß ja jeder, um wen es sich da handelt, dann gehören sie halt eigentlich rein, ne? Und das ist halt schon extrem schwierig, da irgendwie so ein gesundes Maß zu finden und auch irgendwie eine Fairness, weil ich habe jetzt schon, glaube ich, 5-mal heute gesagt, dass Siegen halt schon auch keine schlechte Statistik ist.
da widersprechen wir uns tatsächlich gegenseitig so ein bisschen oder beziehungsweise wir uns mit unseren Cases. Aber wenn du halt drauf schaust, ne, okay.
Genau.
Ja, Anthony Davis, LeBron James und dann, wer ist der drittbeste Spieler? Ja, Austin Reeves, wahrscheinlich am ehesten. D'Angelo Russell has been on a heater, hat auf jeden Fall in letzter Zeit die Dinger reihenweise reingeschmissen und letztens auch den Single-Season-Three-Point-Record der Lakers, was ja jetzt nicht irgendwie eine
0-50-Brand ist. Nick Van Exel, Alter, komm.
Ey, come on, geben wir ihm das zumindest. Aber ansonsten, ja, wer sind die nächstbesten Spieler? Rui Hachimura wahrscheinlich, der auch zeitweise nicht so viele Minuten gesehen hat. Und dann gehe ich halt das Roster hoch und runter und frage mich, okay, wer sind wirklich above average Rollenspieler? Sehe ich jetzt nicht wirklich viele. Das heißt, da ist halt wirklich dann sehr top-heavy, top-two-heavy ist dieses Team. Wahrscheinlich so top-two-heavy wie kein anderes weiteres Team. Und dann ist es halt tatsächlich so, ja, die beiden sind individuell überragend, aber es ist halt wirklich schwierig auch mit dem zusätzlichen Spielermaterial dann mega viel Erfolg zu haben. Obwohl die beiden ja auch wirklich 66 Spiele und 61 Spiele, was das angeht, ja im Soll sind.
Ich würde sagen, schwierig. Ich überlege gerade über diese Top-2-Heavy nach. Und ich würde fast sagen, dass die Mavs mindestens genauso Top-2-Heavy sind wie die Lakers.
Ja, aber zumindest haben sie halt fähige Rollenspieler, die halt gut ihre Rolle ausfüllen können.
Das
stimmt. Mit den Bigs zum Beispiel, mit Gafford und Lively.
Ja.
Da hast du noch irgendwie ein bisschen ein besseres Gefühl wahrscheinlich als Fan des Teams jeweils.
Ja, das
dass
stimmt.
Die dir Nacht für Nacht irgendwie Produktion geben oder halt gut in ihrer Rolle aufgehen.
Ja, ich meine, es spricht ja wirklich nicht für die Lakers, du hast jetzt den D'Lo-Rekord angesprochen. Im Endeffekt ist es ein Armutszeugnis in der modernen NBA, dass es 2024 erst jemand geschafft hat, einen Rekord aus den 90ern zu brechen, der um Dreier geht. Also das ist wirklich so unfassbar schlechtes Teambuilding, so schlechtes Spacing schon seit Jahren. Auch gerade um halt jemanden wie AD und LeBron irgendwie da auch dahingehend vielleicht die Zone ein bisschen oder auch für die Line für LeBron ein bisschen frei zu machen. Das ist einfach so unglaublich schlecht. Und dann jemand wie D'Lo, der jetzt wirklich nicht unbedingt als absoluter Effizienz-Dreier-Schütze bekannt ist, dann der das macht, das spricht für die Lakers. Das ist wirklich schon auch armselig. Und I'm all here for it. Ich möchte den Downfall dieses Franchises jedes Jahr sehen. Genauso wie ich mich freue, wenn LeBron die Playoffs nicht erreicht. Aber hier sind wir nun mal bei All-NBA und da ist Anthony Davis für mich halt ein Second-Teamer. Einfach.
Für dich auch, okay.
Ja, ja. Ich habe ihn auch im Second. Einfach, weil er halt auch. Ich habe lange überlegt, weil ich, wie gesagt, ich bin strukturell schon noch ein bisschen so nach dem alten Muster vorgegangen und habe Davis halt als mein Big oder als mein Center für das Second Team und habe lange überlegt, ob ich einen anderen nehmen soll.
Okay.
Da kommen wir dann im dritten dazu. Aber einfach auch seine defensive Präsenz und er ist weiterhin einer der besten Verteidiger in der Liga. Es ist wirklich, es ist halt einfach so. Und er spielt auch wieder eine starke defensive Saison und offensiv auch. Von daher, individuell muss man einfach ihn da reinholen. Und wenn er die 65 erreicht, was für ihn ja dann eh eine Seltenheit ist, dann muss er da auch gewürdigt werden.
Ja, denke auch. Also tatsächlich war ich auch überrascht, was sozusagen die Counting Stats da angeht. Und da dachte ich so, unter den Bigs, ja, da wird es schon sehr dünn, was die Luft angeht. Wenn du jetzt nicht gerade Nikola Jokic heißt, dass du da irgendwie mit konkurrieren kannst.
Jetzt haben wir zwei über noch. Ich habe in meinem Second Team, ich kann es ja schon mal von den Positionen sagen, im Endeffekt einen hundertprozentigen Guard und einen eigentlich eher Guard, aber so ein bisschen Tweener.
Ah, okay, ja. Ich glaube, der hundertprozentige Guard, der könnte bei uns gleich sein.
Okay. Meiner kommt aus New York.
Meiner tatsächlich auch.
Ja, also gut, also Jalen Brunson. Yes. Hat das sich aber auch absolut verdient, finde ich, diese Saison, oder?
Definitiv. Yes, ich würde auch sagen. Carry Job on Offense. Man sieht es auch jetzt in letzter Zeit, wo halt ein Randall jetzt schon lange draußen ist, wo alle möglichen Leute, OG, der auch dazu gekommen ist, der natürlich jetzt nicht dauernd irgendwie Pick-and-Rolls spielt oder sowas, aber zumindest auch Eckendreier verwandeln kann und halt auch ein großer Körper ist, der auch mal gegen Mismatches was machen kann und so weiter. Also der halt auch ein Faktor ist offensiv. Der ist weggefallen, alle möglichen anderen Leute auch und er packt wirklich das Team auf seinen Rücken und liefert regelmäßig und das auch bei guter Effizienz oder zumindest Average-Effizienz mindestens, haut er halt echt 40-Point-Spiele teilweise raus. Ist jetzt insgesamt auch bei 27 Punkten im Schnitt für die Saison, was wirklich bemerkenswert ist. Wir haben ja schon öfters jetzt diese Saison auch die Entwicklung von ihm angesprochen, dass wirklich das schwierig bis eigentlich gar nicht abzusehen war, dass er mal in so eine Rolle und auch in solche Diskussionen vorstoßen würde, inklusive All-NBA Second Team. Das ist schon krass. Sozusagen diese Saison ein Top-10-Spieler in der NBA, wenn man es so nennen will. Ohne die Disclaimer zum Beispiel mit den Spielen zum Beispiel, ne? Weil Joel Embiid zum Beispiel noch reinkäme, auch wenn die beiden schwierig zu vergleichen sind. Aber das ist ja schon echt eine Ansage von ihm. Und die Knicks, ja, bleiben immer noch so im Top-4-Rennen, trotz all dieser Ausfälle, die ich angesprochen habe. Das ist schon krass und halt ein Riesenanteil von ihm.
Ja, abnormal. Also wir haben das ja schon oft gesagt. Wir haben seine Karriere begleiten wir jetzt schon eine Weile, weil wir auch beide, glaube ich, Fans sind und weil er sich halt auch so extrem gut entwickelt hat. Allein schon, was du angesprochen hast, die Effizienz, die jetzt weiter dazukommt, obwohl er eben dieses hohe Volumen hat und absolut Nummer 1 im Team ist. Er hat über 40% Dreier und das ist schon noch extrem stark als Nummer 1 Option. Ja. Und wenn wir auf die Advanced Stats blicken, ist halt bei ihm wieder alles so viel besser als im letzten Jahr. Das Lustige ist, dass er zum Start seiner Karriere halt einfach auch so dahingehend ein Minusspieler war, was so Box plus Minus und Warp und so betrifft. Und mittlerweile ist es halt einfach unfassbar, ne? Wie gut er halt einfach dahingehend geworden ist. Also, er ist halt auch wirklich charakteristisch einer, der halt ein Team anführen kann. Und wenn wir ehrlich sind, er ist ja immer noch eher ein kleiner Guard und ist ja auch ein bisschen undersized für die heutige NBA und an sich auch nicht wirklich athletisch und schnell. Eigentlich spricht ja eigentlich nicht dafür, dass er einer der 10 besten Spieler dieser Liga sein sollte. Oder eigentlich gibt es viele Parameter, die dagegen sprechen, dass er es überhaupt sein dürfte. aber er ist es. Und das auch noch mit dem, und das finde ich immer noch das Lustige, was man mir halt bei dazu sagen muss, dass er halt quasi wahrscheinlich den besten Vertrag hat für seine Franchise, wenn wir von All-NBA sprechen. Und vor 2 Jahren hat jeder gesagt, oh Gott, der ist viel zu teuer, was die Knicks ihm da geben. Ja, und jetzt lachen die und haben halt quasi einen All-Star, einen All-NBA-Spieler und einen der 10 besten Spieler der NBA. Wahrscheinlich, sind wir ehrlich.
Was soll man sagen, oder?
Nein, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, was wir bislang genannt haben, Shay, Luca, und dann ist er der drittbeste Guard diese Saison.
Ja, ja, wir haben ja so ein bisschen, haben wir was auf den Social Medien gesehen, wo es auch darum ging, ah, okay, welchen Point Guard würdest du eher drüber haben wollen?
Ja, ich würde auch
diese Saison nehmen. Ist halt echt schwierig, ne?
Auch ja, aber ich würde trotzdem jetzt immer,
der Vergleich ist halt einfach schwierig, aber genau. Wenn man jetzt einfach drauf schaut, okay. Und darum ging es mir tatsächlich mehr, dass du sagst, okay, wer spielt jetzt gerade eine Top-10-Saison diese Saison? Und da ist halt Jalen Brunson auf jeden Fall dabei. Und da ist er auch eher dabei als ein Steph Curry, würde ich argumentieren.
Deshalb ist auch er in einem Second Team und nicht Steph bei mir.
Richtig, also, ja. Von der Güteklasse her brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht unbedingt anzuspielen, weil es geht ja wirklich darum, wer spielt wie gut diese Saison. Auch im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen des Teams, was er dabei hat. Weil, ganz ehrlich, so die Hauptspieler neben ihm für lange Stretches der Saison waren dann halt Dante DiVincenzo, waren dann halt Isaiah Hartenstein, waren dann Josh Hart, was jetzt nicht gerade
auch. Alles drei Spieler, die aber eine brutal geile Saison spielen für sich.
Genau, ja, die spielen brutal geile Rollenspieler-Seasons sozusagen und Dante DiVincenzo ist auch teilweise komplett ausgerastet und sah dann in manchen Spielen wie ein Starshooter sozusagen aus. Aber viel Credit musst du halt da weiterhin Jalen Brunson geben, der halt da so eine Steady Hand ist und halt wirklich offensiv ähnlich wie jetzt sein früherer Mitspieler Luca da teilweise komplett übernimmt.
Ja, man hätte nur hätten sie ihn einfach egal. die Sache ist halt die, ne? Ich finde, dass diese beiden Aussagen sich nicht kreuzen, dass das beides geht. Also ich würde Stephen Curry wählen, aber ich finde trotzdem, dass Jalen Brunson eine bessere Saison spielt. Ich finde nicht, dass das eine Aussage ist, die man irgendwie, die sich widerspricht. Weißt du?
Nee, genau, finde ich auch.
Gehört ja auch mehr dazu, gerade jetzt im Hinblick auf Playoffs und Erfahrung und in Situationen schon sich bewiesen zu haben, ist genauso viel wert, wie ich vorhin bei Tatum gesagt habe, dass Siege auch viel wert sein müssen, ne? Und Steph hat halt bewiesen, dass er es auf dem allerhöchsten Niveau auch in den Playoffs kann, nicht nur einmal. Und deshalb würde ich dann trotzdem noch für einen Pick, wenn ich einen hätte, Steph wählen.
So. Ja, auch wahrscheinlich.
Spricht aber eher für Steph als gegen Jalen.
Genau, und die Props gebühren Jalen, wie gesagt. Wir haben ihn beide hier sozusagen in der Top-10-Saison, was die Spieler angeht. Und folgerichtig dann auch im Second Team.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wen man als letzten noch im Second Team hat.
Wer ist deine 5?
Du hast ja einen Spielertypen angesprochen und leider passt die Description auch ganz gut auf meinen Kandidaten, ja, der auch bei den Lakers spielt. Und LeBron James heißt?
Nee.
Ja, dann finde ich es gut. Dann sind wir doch auseinandergegangen, weil ich war mir nicht ganz sicher.
Ich kann doch nicht 2 Lakers ins All-NBA Second Team packen, ne.
Ich musste dann tatsächlich machen, musste, ich musste gar nichts, aber ich bin schwierig an ihm vorbeigekommen, an LeBron immer noch. Ja, ich habe es ja schon vorhin ein bisschen angeteasert sozusagen, einfach deswegen, weil sie ja sehr top-heavy sind. Ja, die Teambilanz spricht absolut nicht für sie und auch für unbedingt ihren All-NBA-Case, aber LeBron, ja, die Statistiken werden immer da sein, ne? Die nahezu obligatorischen 27, 7 und 7 sind diese Saison auch annähernd da. Diesmal sind es halt 25 im Schnitt, aber dafür nochmal 8 Assists.
Und brutale Effizienz halt auch,
genau, ne? Er wirft halt quasi ein Career-High von der Dreierlinie in seiner, 21. Saison. Das ist halt bemerkenswert. Und ja, ich tue mich halt schwer, beziehungsweise ich will jetzt nicht immer in die Richtung gehen, der macht das in seiner 21. Saison, deswegen muss es dafür nochmal irgendwie einen extra Push geben oder sowas, oder muss auch, was solche Accolades angeht, ist nochmal höher gehängt werden, sondern er soll einfach verglichen werden mit anderen Spielern, die auch diese Saison aktiv waren. Aber ja, da sehe ich sicherlich auch Cases für andere, die im zweiten eher sein könnten. Du wirst gleich einen präsentieren, aber ich bin dann doch noch mit ihm gegangen.
Ja, also für mich, ich bin ehrlich, ich habe in meinem thirden Team so ein paar Spieler, bei denen ich immer noch nicht ganz sicher bin, wie ich sie ranken werde. Das habe ich mir spontan überlegt. Und er ist für mich ein Fringe-Case-Third-Teamer.
Ja, kann man auch argumentieren.
Second-Team
auf gar keinen Fall. Ich hätte nur die Frage, okay, wen hättest du dann sozusagen
im zweiten? Da kommt man ja dazu. Und deshalb ist er auch drin bei mir im dritten Team. Das kann ich schon verraten. Aber ich glaube halt, dieses 21. Saison, wie du sagst, das schwingt halt immer mit, ne? Du kannst es nicht ausblenden. Und das ist auch okay. Ich finde, irgendwie darf man das auch erwähnen. Und
ja.
Ich kann, es ist halt so schwierig, zwei Lakers unter die Top 15 Spieler zu packen. Auch für mich ja, sowieso noch schwerer als für jeden anderen wahrscheinlich. aber ja, jedenfalls, wir sind ja beim Second Team.
Ja.
Dein Case ist ja okay. Kann man, aber ich kann ihn nicht über jemanden wie Anthony Edwards packen.
Ah,
in mein Second Team. Und da okay. muss natürlich Ant-Man rein. Da sind wir wieder bei einem ersten Thema. Wenn du halt quasi um Platz 1 im Westen kämpfst und der beste Spieler dieser Mannschaft bist, dann musst du halt, wenn die Stats auch das backen, ne, und auch ja. die Advanced Stats backen und vor allem viel mehr als bei allen anderen der Eye-Test backt, weil es halt einfach so viel Spaß macht, dem Jungen zuzugucken,
ja, dann das ist das für mich noch dazu, ne?
Eine gute Mischung für einen All-NBA Second Team. Also bei mir ist Ant ein Lock in diesem zweiten Team.
Ah, sogar noch ein Lock, finde ich ja. gut. Ja, bei mir, ja, die Minnesota Timberwolves sind natürlich ein Top-Seed und jetzt, wo ich jetzt gerade drauf schaue, sind sie halt auch nur noch anderthalb Spiele hinter dem erstplatzierten OKC in dem Fall. Und die Nuggets sind auch an Nummer 1, sozusagen. Das ja. ist shared. In den letzten 10 zum Beispiel 6 und 4, da sind ja dann auch einige Spiele dabei ohne Towns.
Und, da hat und er ohne teilweise Gobert. Vor allem. Ja,
teilweise auch. Das auch. Das heißt, er musste offensiv komplett übernehmen. Hat er teilweise hingekriegt, hat, wo man Schiss haben musste, dass er sich verletzt bei seinen Haki-Reaktionen teilweise. Aber er ist da diesbezüglich auch ein ziemlicher Ironman, also hat jetzt auch schon die 65 übertroffen. Ansonsten, wenn du halt so ein bisschen so effizienztechnisch vergleichst mit anderen Spielern, dann fällt er da vielleicht minimal ab. Das würde ich also vielleicht höchstens sagen. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, Zweier und Dreier kombiniert, Effective Field Goal, da ist er bei 53.
Ja.
LeBron ist zum Beispiel bei 59, auch wegen der richtig guten Dreierquote beispielsweise und sonst, weil er auch ein Freight Train ist, was Transition zum Beispiel angeht und somit auch am Ring. Aber Ant, ja, du sagst es schon, der Eye-Test alleine schon und die Tatsache, dass die Timberwolves halt unerwarteterweise immer noch im Top-Seed-Rennen dabei sind, machen schon einen stabilen Case für ihn.
Ja, wie gesagt, das ist ja dann in gewissen Weisen, man hat halt Metrik, Stats, alles, was man sich so zu Hilfe nimmt und die Tabelle. Und trotzdem reden wir über die besten Spieler überhaupt in der Liga. Und dann ist es halt einfach oft auch nur, sind es halt Nuancen, die halt den einen vom anderen trennen. Oder individuelle Wertigkeiten, was man eben höher wertet oder was für einen wichtiger ist. Ja. Plus vielleicht auch noch plus wahrscheinlich halt auch noch einfach eine persönliche Note, die damit schwingt. Und wenn halt zwei Spieler on par sind oder wie auch immer und man den einen mehr mag, dann geht man natürlich mit dem, den man mehr mag. Das ist ja offensichtlich. Das ist ja.
Ja, beziehungsweise bei mir ist halt auch so, Ant Edwards ist für mich auch ein Top 3 Most Entertaining Spieler diese Saison. Ne?
Ja.
Das heißt, da versuche ich so ein bisschen da komplett rauszugehen und das eigentlich relativ neutral zu bewerten. Aber klar, dieser It-Factor, sozusagen, der bei ihm einfach nicht wegzudiskutieren ist, den werde ich jetzt auch nicht komplett ausklammern. Ne? Aber ich versuche es trotzdem halbwegs neutral zu gewichten. Aber selbst dann kannst du sagen, er hat trotzdem den Case jetzt zum Beispiel über einem LeBron, einfach mit dem Teamerfolg, genau. auch vielleicht noch mit höherer Schwierigkeit, weil er eigentlich über lange Stretches der Saison die mit Abstand beste offensive Option war und das Team ansonsten mehr über die Defense kommt und der somit sehr viel offensiv schultern muss. Das heißt, es sind alles gute Cases für ihn.
Das stimmt. Und für mich ist das eigentlich fast Konkurrent zu der Tatum-Kawhi-Leonard-Diskussion, eben halt eine Stufe drunter projiziert. Wir reden ja über das Second Team. Und Teamerfolg mit bisschen, ja, mit etwas schlechterer Effizienz und etwas schlechteren Advanced Stats. Aber halt eben für das Team, das vorne mitspielt. Und ich bin halt dann meinem Motto treu geblieben.
Ja,
und habe halt LeBron dann nur ins dritte Team gepackt. Er wird's überleben.
Ja, genau.
Und du hast dann Ant hoffentlich im dritten.
Ich habe ihn im dritten, genau. Okay, das kann ich schon vorwegnehmen. Und dann ist auch die Frage, okay, wie wird es letztendlich passieren? Ne? Also, wie werden die Voter entscheiden? Trauen sie sich, LeBron ins dritte zu packen? Vielleicht, könnte sein.
Ich glaube, letztes Jahr haben sie es gemacht.
Ja, das kann wohl sein. Ja. Und Ant hat auf jeden Fall einen höchst stabilen Case. Dann sind wir aber auch im dritten Team angekommen. Ne? Ich habe ja dann schon meinen Ant.
Ich habe LeBron.
Du hast LeBron. Dann haben wir noch 4 Spots übrig. Und da kann es wirklich interessant werden, weil da sehe ich uns ein bisschen auseinandergehen.
Ja, ich auch. Ich eröffne einfach mal mit einem, den wir gerade schon erwähnt haben in der Jalen Brunson-Diskussion mit Steph. Stephen Curry ist bei mir da drin. Ich weiß, dass du dir da vielleicht schwer tust, aber bei mir ist er auf jeden Fall im Third Team. Hast du ihn?
Ich habe mich schwer getan, habe ihn aber tatsächlich dann auch noch reingemacht. Ja, also bei mir habe ich auch aufgeschrieben zu ihm, ne? Liegt nicht wirklich an ihm, aber Golden State ist halt wirklich knapp über 500 und ist auf dem mickrigen 10. Platz im Westen. Das spricht jetzt weder fürs Team noch zwangsläufig so sehr für ihn. Auch wenn, wie gesagt, wir tun uns hier weiterhin immer wieder schwer. Okay, wie soll man das halt mit dem Teamerfolg oder mangelndem Teamerfolg gewichten? Er gibt dir halt immer noch, ja, für ihn vielleicht normale 27 Punkte, für ihn vielleicht normale 40% von der Dreierlinie bei absurdem Volumen sozusagen, weil er die Dinger extrem viel fliegen lässt, obwohl jeder inklusive der gegnerischen Defense weiß, Alarmstufe rot, wir dürfen ihm die nicht geben, die Dreier. Kriegt das trotzdem hin, die loszuwerden. Und ja, ist halt auch noch effizient unterwegs, aber wie gesagt, es ist halt wirklich schwierig, da kommen halt ein paar Leute von hinten sozusagen auch, die ein bisschen Druck machen. Also ist jetzt kein No-Brainer für mich zumindest
gewesen. Nee, man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist jetzt nicht nur vom Team her, sondern auch individuell wahrscheinlich die schlechteste Saison von Steph, seit KD aus San Francisco wieder weggegangen ist.
Ja.
Und das muss man so attestieren. Natürlich ist es immer noch eine extrem geile Saison, weil es halt einfach Stephen Curry ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Punkt, ja. Mhm. Aber für mich gehört er trotzdem da rein, weil was wären die Warriors ohne ihn? Wenn man, das ist ähnlich, wie wir überlegen halt. Das gehört halt schon auch immer zur Wahrheit. Und vor allem in einem Third Team, wer wären die Optionen, die über ihm drin wären? Und da kann ich halt keinen über Steph packen, auch nicht, wenn die Warriors quasi wie die Lakers ums Überleben kämpfen. Mhm. Und wie du gesagt hast, die Stats sehen ja gut aus, ne? Die Shooting, die Dreier, das Dreier-Shooten ist weiterhin da. Die Advanced Stats sind auch da, ne? Was mir bei ihm ein bisschen weniger gefällt, aber das liegt halt auch an dem Impact von Chris Paul teilweise. Letztes Jahr habe ich ja die ganze Zeit geraved, wie geil er mir letztes Jahr in Defense gefallen hat. Das hat er jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen sein lassen, so ehrlich sind wir. Ich glaube, er ist eher wieder im Minusbereich, was Defense betrifft gerade.
Ja.
Aber ich bin echt gespannt, wie sich das halt in den Play-Ins und Playoffs gibt, weil die Erfahrung ist da, aber irgendwas stimmt halt nicht im Team.
Ja.
So sie langsam.
Kriegen nicht die Kurve, ne? Selbst sie wenn Draymond wieder nicht komplett da ist, wenn der auch wieder gute Spiele
Paul
hat,
ja auch. Man auch
sagt, ja, beide haben sich irgendwie im Griff auch, was irgendwie Scharmütze mit den Refs oder mit Gegnern angeht, in letzter Zeit zumindest. Meistens. Aber trotzdem, schaust du drauf, zuletzt 4-6 in den letzten 10. Also es ist halt einfach ein Track Record jetzt, dass sie kein sonderlich gutes Team sind. Aber was ich halt fragen würde, ja, okay, Draymond ist wahrscheinlich schon noch der zweitbeste Spieler, aber hat halt auch, ja, okay, 66 Spiele sind jetzt nicht wenig. Ah, beziehungsweise, nee, 44 von Draymond, von Clay waren es 66 diese Saison.
Ja, aber also, Clay ist mittlerweile,
nee, genau.
Also, ich mag ihn, aber,
so, sozusagen vom Wert, der von den Spielern gegeben wurde, würde ich fast sagen, Jonathan Kuminga fast schon der zweitbeste Spieler diese Saison gewesen, wenn du halt mit einrechnest, dass Draymond so viel gefehlt hat. Und dann ist es halt so, okay, ja, Kuminga ist ein guter Upcoming Star sozusagen, der auch wirklich gute Ansätze zeigt, aber boah, okay, dann bist du ja als Team auch ein bisschen limitiert.
Genau, dann bist du halt eben im Play-in-Rennen und nicht im Playoff-Rennen und das sind sie. Und das hat auch natürlich einen Grund. Aber wären sie von Anfang bis Ende gesund gewesen, wären, glaube ich halt nicht, dass sie weit über im Play-in-Rennen wären. Also ich glaube es halt einfach nicht. Nee.
Irgendwie nicht. Ja, und dann ist die Frage, wie man es gewichten will und wer halt noch so Konkurrent ist, was so die letzten Spots angeht.
Ja, aber weißt du, jemand wie ich, der ja liebäugelt, Wemby in so ein Team zu packen, da kannst du ja schon froh sein, dass es nur Steph geworden ist.
Ja, das wird halt echt klar.
Wie gesagt, so die letzten Picks beim Third Team, da gehe ich auch ganz gerne mit persönlicher Note. Ich habe mir auch tatsächlich, da kommen wir dann nachher noch zu, bei den Möglichkeiten mit Wemby kurz geliebäugelt, aber auch mit J-Dub habe ich kurz geliebäugelt.
Okay, ja. Weil du beide gerne magst als
Genau, aber beide werden noch genug All-NBA-Teams in ihrer Karriere hinter sich bringen. Von daher habe ich gedacht, brauche ich nicht jetzt gleich der Erste sein, der es reinpackt. Und es wäre auch ein bisschen ungerechtfertigt. Punkt.
Tatsächlich. Komm noch früh genug. Ich habe aber noch einen Case-Finish wieder, der in meinem, wie gesagt, oder auch schon öfters erwähnt, richtig guten Team unterwegs ist. Um nicht zu sagen, mit Abstand dem besten Team. Gib mir Jaylen Brown, komm. Dann bin ich halt ein bisschen Recency-Bias-mäßig unterwegs, weil lange Strecken der Saison hat er mir jetzt auch nicht so toll gefallen, beziehungsweise würde ich auch nicht unbedingt hundertprozentig unterschreiben, dass er da der zweitbeste Spieler zwangsläufig war, auch wenn er natürlich immer noch viel scored. Scoring ist im Vergleich zu Saisons davor teilweise ein bisschen weiter unten, aber in letzter Zeit hat er halt auch eine Hot Streak. Nach dem All-Star-Break zum Beispiel haut er reihenweise 30 Punkte Spiele raus. Und ja, ich finde schon, dann kann man halt auch nicht komplett ignorieren, dass man schon sagen kann, okay, wenn ein Team so weit entfernt ist von der Konkurrenz, was die Ligaspitze angeht, dann sollten sie möglichst auch irgendwie wenn es halt irgendwie die Spieler es erlauben und die Konkurrenz unter den Spielern es erlaubt, dann vielleicht auch einen zweiten Spieler haben. Und das wäre für mich John Brown.
Die letzten 6 Wochen, also wie du gesagt hast, seit der Pause ist er, glaube ich, der beste Spieler der Celtics gewesen. Das kann man ihm auf jeden Fall attestieren. Das heißt, der Recency Bias greift und kickt. Ich habe ihn nicht in meinem Team, das sage ich dir. Das ist für mich einer dieser Fringe Cases. Ich habe mich als meine letzte Position, die da reingehören, zwischen ihm und einem anderen hin und her in meinem Kopf hin und her diskutiert und bin mit dem anderen gegangen. Das heißt, Jaylen Brown ist bei mir kein All-NBA-Spieler diese Saison. Da war mir einfach, was vor dem All-Star-Break kam, auch wenn das Team gut ist und wenn das alles auch entschuldigt ist, war mir seine Leistung, sie war gut, aber sie war nicht All-NBA-würdig. Vor allem, sie war ein Schritt zurück zu dem, was er letzte Saison schon gezeigt hat. Jetzt ist er wieder da, wo er letzte Saison war, ein bisschen besser gerade sogar, aber davor hat er irgendwie, ist er nicht ins Rollen gekommen. Und,
ich glaube, bei den Celtics muss man halt echt mehr den Eye-Test wirklich nehmen, als sozusagen Counting-Stats. Ne? Weil Counting-Stats ist er auf jeden Fall weiter unten, aber ist ja Jason Tatum auch. Der hat, glaube ich, letzte Saison auch 30
Average
und ist jetzt bei 27 oder so. Ne? Aber es führt halt einfach nicht dazu, dass die Celtics weniger erfolgreich sind. Deswegen sollte man es ihnen nicht wirklich ankreiden. Aber ja, du sagst schon, ne? Ist halt wirklich ein Ausschnitt von, ich habe jetzt hier 13 Spielen nach dem All-Star-Break, aber da macht er halt 29 Punkte im Schnitt.
Ja, ist brutal.
Auch bei stark überdurchschnittlicher Effizienz, haut die Dreier auch mit über 40% rein. Also, ja, da sieht er wirklich sehr elitär aus. Und klar, das ist halt dann öfters so, dass man halt diesen Geschmack gerade noch sozusagen hat, dass ist in letzter fair. Zeit jemand so gut drauf ist.
Ist ja auch lustig, ist ja auch besser, wenn wir nicht die gleichen Spieler überall dastehen haben. Ist doch vollkommen in Ordnung.
Finde ich auch gut. Hattest du jetzt gesagt, wen du stattdessen hast? Weiß ich nicht. Nee, hast du nicht.
Nee, weil der ist ja mein Fringe-Case, der kommt dann ganz am Schluss. Wer bei mir noch eher drin ist, ich habe jetzt noch einen davor stehen, der mir wichtiger war, aber ich habe jetzt noch, wenn du bei eher kleineren Positionen bist, dann ziehe ich danach und ich sag, entgegen des Recency Bias ist bei mir trotzdem Tyrese Halliburton im All-NBA Third Team.
Und da stimme ich zu. Ich habe ihn auch dabei. Es geht, glaube ich, in die Richtung, dass wir höchstens 2 Leute haben, die wir nicht gleich haben. Aber hau raus, was du sagst.
Ja gut, mit And und so haben wir ja auch immerhin schon. Ne? Aber so meinst du, dass wir dann insgesamt nur zwei Namen haben,
die anders sind.
Ja, das kann gut sein. Naja gut, er hat sich jetzt ja zuletzt wieder ein bisschen gefangen, muss man sagen. Ne? Das war phasenweise schon extrem weird und er ist immer noch so sehr streaky, was vor allem sein Wurf und sein Finishing anbetrifft. Da ist er irgendwie immer noch nicht ganz so wieder, wie er es davor war. Er ist jetzt auch nicht High-Volume Stephen Curry Dreier-Schütze. Das hat er die letzten Jahre, hat das so ein bisschen angedeutet, dass das er sein kann diese Saison, ist wieder ein Stück so Richtung Realität. Aber er ist halt einer der besten True Oldschool Point Guards, Floor Generals, die wir halt in der NBA haben. Und das ist halt auch was wert. Er macht seine Mitspieler halt besser und das ist so. Er involviert seine Mitspieler richtig gut. Er hat wieder über 11 Assists, zusätzlich zu über 20 Punkten. Das sind so, klar, bloated, ne, 2024, aber das sind so Stats, mit denen halt Chris Paul um den MVP gespielt hat vor 15 Jahren.
Du hast es ja schon vorweggenommen, ist halt schwierig zu vergleichen, aber, aber ist jetzt kein wegzudiskutierender Fakt, das stimmt schon.
Nee, und wir haben ja ganz am Anfang der Saison, oder zumindest bis ins neue Jahr, also das erste Drittel der Saison, war er ja wirklich eher noch ein All-NBA First Case, ein MVP-Kandidat. Und es ist ja auch medial so. Es ist ja in der NBA oft so dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Du hast selten einen Middle Ground. Und entweder ist alles gut oder alles schlecht. Und das ist es. Es war weder am Anfang alles gut, noch ist jetzt alles schlecht. Also,
da wird natürlich auch zum Beispiel an den In-Season-Tournament-Run, ne? Ja. Wo er dann sozusagen gefühlt das neue Up-and-Coming-Gesicht fast der NBA-Medienlandschaft wurde. Und das aber dann auch irgendwie seitdem so ein bisschen der Peak war von Tyrese Halliburton. Auch verletzungsbedingt halt, ne? Er war ja dann auch teilweise raus. Dann, das ist das wahrscheinlich auch ganz interessant zu erwähnen, dass es für ihn dann eben auch interessant werden kann, wenn er All-NBA macht, weil er dann wirklich auch seinen Kicker bzw. Bonus noch kriegt
für
All-NBA, wo auch nochmal die 30, 40 Millionen oder sowas dazukommen, wo er dann eben auch teilweise ein bisschen angeschlagen aufgelaufen ist und irgendwie mindestens 20 Minuten gespielt hat, auf einem Bein mehr oder weniger sozusagen und da auch schon nicht so gut aussah. Also ich glaube, das kann vielleicht so eine Konsequenz sein von diesem 65-Spiele-Limit, der vielleicht oder die nicht unbedingt so einkalkuliert war, als man sich dieses Limit gesetzt hat, was halt auch nicht unbedingt gut ist, ne, weil das führt vielleicht unter anderem auch dafür dazu, dass er jetzt so schwierig wieder in die Gänge kommt. Hätte er vielleicht einfach mal einige Wochen länger ausgesetzt, dann sähe er jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, stand jetzt.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt und den darf man, glaube ich, gar nicht unterschlagen. Ich stimme dir dazu 100% zu. Und er hatte halt im Endeffekt ja schon so viele Spiele verpasst, dass er sich nicht mehr allzu viele hätte erlauben dürfen. Und das, klar, wir haben es ja vorhin gesagt, da geht es um so viel Geld, da spielst du halt dann auch lieber mit entweder mit angezogener Handbremse auf die Gefahr hin, dass du halt, wenn du nicht 100% fit zurückkommst, dich nicht weiter verletzt. Oder eben halt mit der Gefahr, dass du dich richtig verletzt. Das ist natürlich auch dann kontraproduktiv, dass Adam Silver sagt, er möchte halt immer die besten Spieler sehen und deshalb gibt es diese 65-Spiele-Marke. Aber wenn halt dann Spieler, die knapp sonst vielleicht diese 65 verpassen mit einer Verletzung, dann zu früh auf den Court zurückkommen und dann die Playoffs ausfallen, ist auch keinem geholfen.
Nee, genau, absolut nicht. Ja, und bei mir habe ich nämlich auch wahrscheinlich ähnliche Gedanken gehabt wie du, wo ich mir gedacht habe, okay, am Anfang war ein relativer Lock, ne, für eine Top-2-Teams wahrscheinlich eher. Und jetzt ist die Frage, okay, wie sehr war halt sein Fall-Off, beziehungsweise wie sehr gewichten wir den dann, um zu sagen, okay, dann fliegt er vielleicht komplett raus. Obwohl er, ja, spieletechnisch eigentlich schon projected ist, das noch zu packen. Aber er hat zum Beispiel nach dem All-Star-Break 15 Spiele gemacht, eben nur noch bei knapp 17 Punkten im Schnitt. 10 Assists sind immer noch da, aber zum Beispiel auch von der Dreierlinie halt unter 25%, was für ihn natürlich auch irgendwie strange ist, weil er normalerweise schon ein guter Shooter mindestens ist, aber eben auch nicht wegzudiskutieren ist, weil es ja eben so war. Und jetzt kommt er wieder besser zurecht, aber dann musst du halt irgendwie die Mitte finden zwischen den beiden Dingern.
Beziehungsweise, das machen wir
wahrscheinlich,
auch. Ja,
genau. Pre-All-Star würdest du wahrscheinlich ein bisschen höher gewichten, einfach weil es ein größerer Anteil der Saison war, aber ja, ist halt so ein bisschen so ein bitterer Geschmack im Mund zuletzt.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass sie immerhin noch im Playoff-Platz sind. Sie sind Sechster im Osten und sie sind eins der Teams, die, glaube ich, besser dastehen als projected. Vor allem hättest du gesagt, sie stehen kurz vor Ende der Regular Season vor Miami und Philly. Egal, was da und was die Gründe sind, hättest du trotzdem gesagt, niemals so. Ich jedenfalls hätte das gesagt.
Nee, und stimmt.
Das ist ja auch nichts wert.
Ja, das stimmt schon. Ja, dass sie da sozusagen außerhalb des Play-Ins in dem Playoff-Rennen noch am Start bleiben, in den Top 6 gerade. Das ist natürlich schon aller Ehren wert.
Gut, dann haben wir jeweils noch zwei Spieler.
Einer. Im zweiten habe ich jetzt Jalen, habe ich jetzt Ant-Man, habe ich Halliburton und Steph. Ich habe noch einen.
Ah ja, okay. Ich habe Steph, LeBron, Halliburton. Ja, dann habe ich auch noch einen.
Ja, kommt hin. Hattest du schon deinen Ersatz für Jalen sozusagen, also beziehungsweise?
Nee, ich habe mich dann verzählt, dann ist der auch raus, dann habe ich beide weg, weil ich habe einen, der rein muss bei mir.
Ah, okay, hau doch raus.
Domantas Sabonis.
Okay.
Der ist bei mir auf jeden Fall drin.
Und ich habe ihn letztendlich nicht
verstehe.
Man kann sagen, das ist Slender meinerseits, aber
nee, ich verstehe es.
Weil er wirklich gute Sets hat und auch ein Triple-Double und Double-Double-King ist in mehreren Definitionen des Wortes, aber ja, hat für mich jetzt leider noch nicht gereicht.
Er ist schwer zu projizieren, weil man halt auch weiß, dass wahrscheinlich nächsten Monat er wieder eine Liability sein könnte. Und das ist halt auch schwer zu vergessen. Ich möchte ihm da jetzt trotzdem den Benefit of the Doubt geben, weil es All-NBA ist halt auch ein Regular Season Award. Und mit der Saison, die er gerade spielt, gehört er halt, finde ich, in ein All-NBA-Team. Und er ist auch für mich diese Regular Season, auch wenn das vielleicht letzte Saison ein bisschen anders war, der beste Spieler seines Teams oder der wichtigste Spieler seines Teams. Du hast es schon angesprochen, er bricht ja da gerade All-Time-Rekorde.
No.
Was auch, wenn das natürlich aufgeblasen und ein bisschen overrated ist, diese ganzen Triple-Double, Double-Double. Aber wenn du ein Center bist, der halt 20, fast 14 Rebounds und über 8 Assists auflegt, ist schon geil, ne? Und wenn du halt dann nicht verteidigen kannst, ist egal. Aber auch sowas wie, guck mal, Kevin Love, wenn wir schon von Nicht-Verteidigen sprechen, hat er jetzt eingestellt den ewigen Rekordzeit ABA-NBA-Merger mit Double-Doubles am Stück. 51 oder so, glaube ich, hat er jetzt consecutive Double-Doubles aufgelegt. Plus halt diese ganzen Triple-Doubles, die in einer Saison ja auch schon rekordwürdig sind. Plus halt auch sein Team anführend und, klar, kleine Sample-Size, einer, der halt trotzdem diese Saison über 40% von drei wirft.
Ja, Das also ist tatsächlich keine Stabilität. Ne? Er nimmt wirklich kaum welche, aber die trifft
halt
die hohe Varianz, aber du hast schon recht, komm.
Aber wenn er wirft, dann trifft er auch meistens.
Ja, das ist nicht verkehrt. Ja, selbst die Assists sind teilweise halt so, ne? Das ist halt deren Offense, dass sie ihn ist dauernd so über den High Post feeden sozusagen und er dann Leute per Handoff oder sowas bedient, die dann ein, zwei Dribblings machen und dann treffen. Ich meine, er hat schon eine überdurchschnittlich gute Übersicht, würde ich sagen, für einen Big Man.
Hat er.
Das funktioniert
jetzt aber auch nicht. Aber er ist kein Jokic.
Nee, genau, er wird jetzt nicht irgendwelche Zauberpässe raus haben. Musst du auch nicht immer, also es muss einfach funktionieren in der Offense und das tut es halt mit ihm. Aber ja, du hast schon gesagt, ne, die Defensive ist jetzt nicht unbedingt so toll und das limitiert vielleicht dann auch dein Upside als Team, wenn dann halt dein Big Man, der so viele Minuten geht, defensiv halt schon attackiert werden kann. Ne, und dann sind sie halt jetzt weiterhin ein Team, was eher so, ja, mittelmäßig ist. Klar, sie sind jetzt schon so im 6-7-Rennen, also könnten es noch in die Top 6 packen und dann ist er natürlich auch hat einen großen Anteil daran, aber ja, ist schwierig.
Ja, ist schwierig, aber wie gesagt, ist ja,
ja macht
ich, kann man auch beides machen.
Ja, genau.
Wer ist das dein Letzter?
Du hast ihn noch dabei. Ich habe mich wirklich schwer getan. Ich hatte auch als ersten sozusagen, den ich auf meiner Fragezeichenliste hatte, hatte ich auch Thomas, aber dann dachte ich mir doch, komm, lass mich mit einem gehen, der stand jetzt auch in der Top 6 ist im Westen, tatsächlich sogar Top 5.
Ich habe doch noch einen, oder?
Nur du hast, glaube ich, noch einen übrig.
Ich habe doch noch einen über. Also ja, doch, ja. Gott sei Dank. Ich habe doch gedacht, das genau, kann doch nicht sein.
Wir hatten sozusagen nie das Äquivalent zu Jaylen Brown im dritten Team
der von dir gehabt. Aber
also soll ich einfach meins jetzt gut, kurz gut abschließen? Ja. Weil dann haue ich meinen letzten raus.
Sorry.
Und zwar Zion Williamson. Ich habe ihn doch mit reingenommen. Komm schon. Ich habe mich ein bisschen, ich bin ein bisschen auf der Welle geritten, aber dachte mir jetzt, okay, 8-2 in den letzten 10 zum Beispiel.
Über Thomas.
Ja, komm, habe ich jetzt gesagt.
Boah.
Ich meine, die Pels sind halt schon nochmal zwei Siege oder zwei, zwei Siege haben sie mehr, zwei Niederlagen haben sie weniger Stand jetzt. Und ja, ich weiß, es ist eher so ein Collective Effort. Also es ist jetzt nicht so, dass Zion so überragend ist, wie auch in vergangenen Saisons teilweise. Aber immerhin ist er, was das 65-Spiele-Threshold angeht, ziemlich gut dabei.
Das ist wild. Das finde ich der wildeste Stat an der ganzen Geschichte.
Tatsächlich.
Dass er die 65 Spiele erreichen wird.
Nee, genau. Und bei ihm ist halt auch so, ne? In letzter Zeit, ja, das spielt ihm in die Karten einfach, dass er in letzter Zeit so gut drauf ist. Und dann sind sogar so Highlight-Plays wie dieser Backscratcher Alley-Oop Dunk letztens, der wirklich wieder wie Prime Zion aussah.
Krank
auch wenn man
gerade,
denken würde, komm, Zion ist ja jetzt gerade erst 23 Jahre alt, come on. Da kann man jetzt eigentlich nicht davon sprechen, dass irgendwie seine Prime in der Vergangenheit war, aber teilweise, ja, hat er halt so in der zweiten Saison, hat er so seine besten Statistiken aufgelegt, hat er da.
Ja, die war halt auch, wild auch, ne?
Genau, hat er am besten ausgesehen und so. Und jetzt so ein paar Plays zu haben, die schon wieder so ähnlich aussehen, ist schon sehr beeindruckend. Jetzt hast du zum Beispiel auch Post-All-Star in 15 Spielen. Ja, ist es von Per-Game-Stats vielleicht gar nicht mal so anders als vorher, aber sieht halt irgendwie nochmal anders aus. Sein Passing ist auch ziemlich gut und die Pelicans sind halt am Gewinnen. Deswegen
habe ich hier den Case für ihn. Ich bin ja echt froh, dass er diese Saison spielt, die er spielt. Und ich mag ihn auch und auf dem von der Möglichkeit und vom Talent her gehört er da auch auf jeden Fall rein. Nur kann ich ihm diese Saison nicht unter die besten 15 Spieler der Liga packen.
Das wär.
Kann ich einfach nicht. Da hat es mir auch anfangs der Saison zu sehr gefehlt. Ich meine, jetzt wird er immer besser, ist auch gut. Er hat auch jetzt, glaube ich, gerade so seine beste Form, die er seit langem hatte, physischer Natur, konditioneller Natur und allem, was halt dazugehört. Aber er ist für mich diese Saison kein All-NBA-Spieler. Ich weiß es auch nicht.
Wen hast du stattdessen?
Jetzt kannst du es ja. Ja, ich hatte Thomas ja auf der Position im Endeffekt.
Ah, okay. Aber fehlt jetzt noch einer oder nicht?
Ist ja, einer fehlt noch.
Na, den will ich von dir gehört haben.
Devin Booker.
Ah, du hast ihn noch drin, verstehe.
Den habe ich drin, über Jaylen Brown.
Ah, dann ist es auch wieder der Case.
Das ist andersrum jetzt, genau.
Ein Mid-Team, zwei All-NBA-Spieler, schon wieder, ähnlich wie bei den Lakers und AD und
LeBron. Ist halt auch Top-2-Heavy, weil Beal hat halt ungefähr 4 Spiele gemacht.
Ja, das stimmt.
Gefühlt.
Ja, okay, du hast Booker noch dabei.
Ich habe Booker dabei, ja. Er spielt schon noch eine gute Saison, ne?
Ja, ich hatte ihn bei den Fragezeichen und dann in Klammern Games hatte ich ihn auch drin, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob er die 65 unbedingt macht. Und auch ansonsten bei der Konkurrenz war halt die Frage. Aber er sieht schon gut aus, glaube ich, bei ihm, ne? Mittlerweile.
Ich glaube, 58 hat er jetzt. Das wird schon hinhauen.
Ja, die letzten hat er auch konstant gemacht.
Genau.
Ja,
er hat gleich viele wie Halliburton. Den haben wir ja auch reingepackt.
True. Ja, und ist halt schon absoluter Top-Gardner, muss man schon sagen.
muss man einfach sagen. Vor allem diese Saison. Auch
27 im Schnitt.
Genau, und diese Saison echt krass auch als Playmaker teilweise unterwegs. Muss man wirklich sagen, ein bisschen aus der Not geboren, natürlich, weil die Beal-Sache nicht so funktioniert, aber auch, weil natürlich, und das ist ja irgendwie das, sind wir ehrlich, die Position wäre ja natürlich eine andere, wenn es jetzt im Osten wäre. Das ist bei allen, die wir da unten hatten. Das wäre bei den Lakers so, das wäre bei den Suns so, das wäre bei den Mavs so, das wäre bei den Kings so, das wäre selbst bei den Warriors so. Es ist halt einfach so, dass wenn du untereinander mit diesen gegen die Teams spielst, ist es halt auch schwieriger zu gewinnen, als wenn du viermal gegen Detroit oder gegen Washington spielst und in der anderen Division bist. Es kann sein, dass es ähnlich wie damals vor 12 Jahren, dass halt eine Mannschaft mit 50 Siegen nicht in die Playoffs kommt dieses Jahr. Das kann halt wirklich passieren. Mhm. Und das muss man auch zur Wahrheit dazu hören. Also klar, sie sind faktisch, jetzt sind sie ja gerade überm Strich, ja. Aber sie kämpfen halt darum, überm Strich zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist ja dann selbst eine Mannschaft wie Sacramento, die haben 41 Siege und 29 Niederlagen. Das ist ja jetzt nicht eine schlechte Bilanz, weißt du, das sind nee, fast genau. 60% Siegquote. Und ähnlich ist es halt auch bei den Suns. Und trotz all dieser Verletzungsproblematik stehen sie ja trotzdem ganz gut da. Für ja. die Playoffs. Und Booker hat halt auch einen elementaren Anteil. Klar, KD ist Nummer 1 in diesem Team, aber zumindest in seinem ersten vollen Jahr jetzt bei der Mannschaft. Letztes Jahr war es nur ein bisschen anders, da war er auch schlecht involviert. Booker hat auch, glaube ich, eine ganz gute Symbiose mit ihm gefunden. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil halt beide so sehr einen ähnlichen offensiven Spot haben, den sie gern mögen in der Midrange. Das ist halt ja. vor allem in der derzeitigen NBA ein bisschen schwierig, aber sie haben es ja ganz gut gemacht und haben halt auch das Glück gehabt, dass Grayson Allen halt einfach nur feuert, ohne Ende, als ob er Feuer aus seiner Nase kommen hat. Was habe ich gesagt? Devin Booker, ich meinte Grayson Allen, der halt da die komplett perfekt komplementiert. Von daher gehört für mich Devin Booker individuell, weil das ja schon noch eine individuelle Auszeichnung ist, primär individuell, sekundär Team, vor Jaylen Brown in diese Mannschaft. Für mich persönlich, wenn du das halt anders siehst, verstehe ich das zu 100% und ich kann auch beide Wege gehen. Also Jaylen Brown steht bei mir da in Klammer. Das war, für mich war der letzte Spot wirklich Brown, Booker oder LeBron. Zwischen zwei aus den drei. Und es hat nicht viel LeBron gefehlt, dann wär Brown drin gewesen und LeBron raus.
Okay, ja, stehe. Ja, denke ich.
Aber dann hätte ich wieder Ärger bekommen, überall. Und deshalb habe ich LeBron einfach politischer Natur reingepackt.
Wieso? Dann hätten wir einen schönen Titel für die Folge gehabt. Len nimmt LeBron nicht mehr. Nein.
Das mache ich nicht. Okay, und er gehört ja trotzdem auch rein irgendwie. Es ist ja schon so, wenn wir jetzt auf. Und wie gesagt, für die Lakers gilt ja Ähnliches, was die Statistik betrifft. Die wären wahrscheinlich Fünfter im Osten oder so und easy in den Playoffs dabei.
Man könnte aber halt stur sein und sagen: Ah, okay, nein, solche Teams, die halt nicht mal in der Top 6 sind, die haben keine zwei. Ja. All-NBA-Spieler zum Beispiel verdienen. So könnte man Hardliner-mäßig unterwegs sein.
Machen.
Und dann würde das halt die Tür öffnen für bei mir zum Beispiel Sabonis, Booker oder Durant. Müsstest du dich dann entscheiden? Ich müsste mich auch entscheiden. Müsste dann wahrscheinlich LeBron rauskicken in dem Szenario. Und dann hätte ich vielleicht noch Platz für auch ein paar, über die ich zumindest so leicht nachgedacht habe. Ich habe zum Beispiel De'Aaron Fox, habe ich auch theoretisch noch so im erweiterten Kreis gehabt, macht halt auch seine 27-Punkte-Umschnitt. Ist Paul so George. 1A, 1B, genau, was jetzt so Wichtigkeit bei den Kings angeht, mit Sabonis. Bei Jamal Murray habe ich zum Beispiel auch kurz drauf geschaut. Die individuellen Statistiken werden wahrscheinlich einfach ein bisschen abfallen.
Schafft er die 65?
Das wird alleine auch schon tough. Ich meine, du hast ihn, glaube ich, vorhin nicht genannt, aber ich hatte ihn auch hier in Klammern Games, hatte ich auch gesetzt. Vor ein paar Tagen hatte der auch da, war an der unteren Schwelle
54 dran. Hat er.
Ja, das wird, glaube ich, tough.
Wird knapp.
Genau. Und dann, solche Leute wie Bam zum Beispiel, die sind halt auch bei einem nicht Playoff, sondern Play-In-Team stand jetzt unterwegs. Und da habe ich auch einen schwierigen Case gesehen, weil er macht halt auch seine 20 Punkte, seine 10 Rebounds, was ja aller Ehren wert ist. Aber im Vergleich zu anderen Spielern wird es da wahrscheinlich schwierig, ihn zu nehmen.
Ja, PG vielleicht noch als Honorable Mention, vielleicht auch Harden so als Outliner, aber eher nicht.
Dann schon ein Spieler, der 24 Punkte und 7 Assists im Schnitt macht, bei einem Top 2 bis 3 Seed im Osten. Damian Lillard, come on.
Nee, dann hätte ich eher Tyrese Maxey noch reingenommen, das sage ich dir ehrlich. Lillard hat es einfach nicht verdient, diese Saison in ein All-NBA-Team gewählt zu werden.
Nee, letztendlich auch nicht. Ich habe ihn zumindest wieder noch aufgeschrieben, weil, die Counting
Aber ja, in dem vierten Team wäre er drin.
Siehst du mal.
Glaube ich schon.
Ja, aber die Effizienz zum Beispiel aus dem Zweierbereich und sowas ist halt nicht sonderlich berühmt. Und selbst von der Dreierlinie ist die Saison nicht so toll. Gefühlt trägt er immer auf, wenn Giannis gerade nicht spielt. Mhm. Und dann hauen sie auch ein paar entweder knappe Spiele gegen Top-Teams raus oder teilweise Siege. Aber ja, reicht dann letztendlich in letzter Konsequenz für mich auch nicht.
Und ganz im Ernst, wie gesagt, meine beiden Poster-Buddies Victor Wembanyama und Jalen Williams. Und ich packe Chet Holmgren dazu. Für mich auch mindestens 3 Honorable Mentions, weil sie halt auch einfach schon nicht weit weg sind. Also sie sind näher dran, als man, glaube ich, denkt. Und vielleicht irgendwie auch eine Honorable Mention, auch wenn ich ihn ja overrated finde, finde ich, dass er trotzdem so in dieser Hemisphäre ist. Paolo Banchero, die Mavs sind halt einfach fast auf Homecourt-Advantage-Kurs im Osten. Und auch wenn du, auch wenn du halt ihn hast und Franz und es ist so 1A, 1B mäßig, ne, ist halt er dieses Jahr schon noch irgendwie, ja. Aber nee, für mich kein All-NBA-Spieler. Die Magic sind halt einfach als Team gut.
Ja, ja, das wird es wahrscheinlich eher sein. Auch wenn man schon sagen muss, ne, beeindruckende Age-21-Season von Paolo.
Absolut, absolut. Ja.
Gutes Ding. Ja, sind wir uns eigentlich recht viel einig gewesen, aber halt nicht komplett, was immer gut ist. Was die Platzierung unter den Teams anging. Okay, im ersten hatten wir komplett die gleichen.
Ja, aber, das darf auch.
Genau, zweites, drittes dann nicht. Und du hattest ja zum Beispiel Domas drin. Und ich hatte JB von den Celtics noch am Start.
Das stimmt.
Beispielsweise.
Gut. Und
jetzt können wir zu den Spielen kommen, oder nicht?
Da würde ich auch sagen, dass wir das machen. Ich habe eine Statline dabei, oder?
Yes, hast du.
Gut, hab ich auch.
Hast du tatsächlich und soll auch so sein.
Also, ich habe wieder was Skurriles für dich ausgepackt, sage ich dir schon vorab.
Okay.
Und zwar folgendes Deadline. 14 Punkte, 6 Rebounds, je ein Assist und ein Steal. Das Ganze fand statt am 6. Januar 2005. Bislang reißt dich, glaube ich, die Statline nicht vom Hocker, oder?
Nee, nicht unbedingt.
Okay, jetzt kommt das, warum ich es gewählt habe.
Okay.
0 von 10 Field Goals.
No shit.
14 von 14 von der Linie.
Ah, krass. Ja, das wäre jetzt ein Funfact, den ich jetzt natürlich parat haben müsste dafür. Weil
das ist ewiger Rekord. Die meisten Punkte ohne gemacht ist Field Goal.
Ja, weil ich habe nur gesehen, dass Malik Monk, glaube ich, war das letzte Nacht, irgendwie 0 von 11 gegangen ist oder so.
Ach, krass.
Was auch schon relativ schlecht natürlich ist. Aber ja, da würde ich jetzt nicht drauf kommen. Deswegen musst du es, glaube ich, sagen.
Rip Hamilton war das.
Ach, krass.
Gegen die Memphis Grizzlies seinerzeit. Ja, das sind die meisten Punkte in der NBA-Geschichte ohne gemachtes Field Goal. Das ist natürlich nicht, ist schon lustig, 14 Punkte zu haben, ohne einen aus dem Feld zu verwandeln.
Ja, ist ein Rekord, den man vielleicht nicht unbedingt haben möchte, aber 14 Punkte.
Aber shooter's gonna shoot, weißt du?
Ja, das ist schon nicht schlecht. Rip Hamilton, ein cooler Spieler gewesen.
Wie war es, Dion Waiters, I'd rather go 0 for 19 than 0 for 12 oder wie irgendwie sowas, ne?
Ja, don't quote. Ist schon nicht verkehrt. Nice one. Ja, dann hab ich noch, wer bin ich?
Nice. Nicht
First gespannt. Fact. 9 Jahre in der NBA und in beiden Jahrtausenden.
Okay, gar nicht so eine lange Karriere.
Gar nicht mal so extrem lang. Ja, war ich sogar überrascht. Zweitens, ich war ein flashy Point Guard.
Ja, okay, ich kann, gebe ich schon mal einen Tipp ab. Weil die Parameter passen, ne?
Okay, heraus.
Stephon Marbury.
Ah, ja, hätte sein können, ist aber nicht.
Okay, weil der auch was mit seinen China Adventures dann nicht so lange in der Liga war.
Ja.
Okay, dann höre ich mir gerne noch den dritten an.
Ich war Rookie of the Year und 3-mal All-Star.
Okay, war der nur so lange, so kurz in der NBA?
Ich muss es auch nochmal double decken,
um ehrlich zu sein. Wir dürfen ja hier immer rausfeuern, ne? Ich darf ja auch falsch
machen. Raus.
Dann sage ich jetzt mal Stevie Franchise.
Oh ja, that's him.
Steve Francis.
Ja, ich habe tatsächlich nochmal double checked. Genau, es war überraschend.
Das war
Career Length 9 Jahre. Ist schon überraschend, ne? Da hätte man gedacht, dass man mehr gemacht hat. Ja, 2008, 2009 zum Beispiel, did not play due to knee injury.
Mhm.
Und das waren, ja, und dann kommen auch noch meine anderen Facts zum Tragen. Ich war Dunk-Contest-Contestant. Tatsächlich sogar im legendären 2000er Dunk-Contest.
Ja.
Und meine längste Zeit war bei Houston. Spätestens da hättest du es wohl hingekriegt. 6 Saisons in Houston als Rocket. Und dann noch 2 in Orlando. Und hier haben sie jetzt 2 in New York gemacht. Aber ja, insgesamt haben sie trotzdem 9 hier berechnet.
Ja, okay, ist interessant, viel, ne? Ist interessant.
Ja. War eher so er in den ersten 5 Jahren überragend und dann ein bisschen abgeflacht das Ganze.
Ach, war ein cooler Spieler.
Genau, vielleicht nicht ganz so überraschend bei seinem Spielstil, der vielleicht schon eher auf die Athletik ausgelegt war.
Ja, das stimmt. War auch ein, also war jetzt auch nie der allergrößte, aber mit einer sehr guten Sprungkraft ausgestattet. Hat auch Spaß gemacht zuzugucken, finde ich. Steve Francis ist ein cooler Spieler gewesen.
Ja, ja. Hat auf jeden Fall Elite Highlight Tapes auch immer gehabt.
Ey, absolut, ja.
Auch was die Handles und so weiter angeht. Und beispielsweise 3-mal hintereinander All-Star, so Anfang der 2000er.
Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Wobei, sind wir ehrlich, das sind Jahre, in denen halt dann auch Chris Kamen und Co. All-Stars wurden.
No disrespect, but disrespect.
Absolut full disrespect, Alter. Der Talentpool ist nicht der gleiche gewesen wie heutzutage. Es ist einfach so.
Ja, da spannen wir wieder den Bogen. Haben wir nämlich auch ja schon drüber
gesprochen. Ja, nee, ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hier, wie heißt der? Der Jamal Magloire, der war der schlechteste aller Zeiten.
Hatte ich ihn nicht auch irgendwie mal mitgebracht.
Hatten wir auch mal da, ja.
Und dafür.
Wir diskutieren hier, weißt du, über Spieler, die es nicht schaffen, diese Saison. Und dann hast du einen wie Jamal Magloire, der es geschafft hat. Da ist unabhängig von Spielgeschwindigkeit, von Defense und von allem. Das sind einfach so die 1:1 Beweise und Beispiele, warum der Talentpool heute höher ist, als er 2002 war. Punkt, aus, Ende.
Yes, das ist das Wort zum Sonntag. Ich aber ich würde noch kurz sagen, komm, zeigt gerne noch Liebe hier am Ende der Folge, indem ihr 5 Sterne fliegen lasst, auf Spotify und auf Apple Podcasts möglich. Und ansonsten, ja, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das war das Wort
zum Sonntag. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Alles gut.
Hinzuzufügen. Bin ich dabei. Wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut.
Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!